Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
ZSL 1 sind schon wieder Schweizer Meister. Zürcher haben ihre Titel im Vorjahr im Finale gegen Lausanne können verteidigen. Und wir fragen uns jetzt, ist das der Start von einer neuen Dominanz im Schweizer Eishockey? Wie geht es weiter mit dem Meistertrainer Marco Beyer? Und welche Teams können ZSL 1 dann doch noch herausfordern in Zukunft? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich damals zwei grossartige Eishockey-Experten bei mir im Studio habe. Zum einen ist das der Marcel Kuchta und der one and only Klaus Zaug. Hallo zusammen. Ja, Klaus, jetzt hat das CL1 Meister geworden. Ist das der einzige logische Titelgewinner von dieser National League?
Ja, das ist der einzige logische Titelgewinner. Es hat kein Wunder gegeben. Es ist mal so gelaufen, wie man es erwartet hat, ja.
Was hat ZSC so ausgezeichnet, Marcel? Was war das, was sie so viel besser gemacht hat als Konkurrenz?
ZSC ist einfach wie eine Maschine. Ich glaube, der Chris McSorley hat mal das Sprichwort prägt. Das ist wie die chinesische Armee, wenn irgendwie, es kommt immer wieder jemand, oder? Sie sind so breit aufgestellt, von der ersten bis zur vierten Linie, das ist einfach perfekt abgestimmt, vorne, hinten, super Goalie, und wenn so eine Mannschaft intakt bleibt, sprich gesund bleibt, dann braucht schon sehr, sehr viel, dass man die kann über eine Playoff-Serie aus der Bahn werfen.
Ja, und es spielt jetzt auch eine Rolle, dass merke mir jetzt immer mehr, dass sie eben ein eigenes Stadion haben. Das ist eine super Hockey-Arena, das ist eigentlich die beste in der Schweiz. Und das hat ihnen noch zusätzliche Identität gegeben, das hat sich diese Saison das erste Mal voll durchgeschlagen auf jeder Ebene.
Ja, und Klaus, du bist auch immer einer, der gerne über Goalies redet. Der Marcel hat schon gesagt, mit einem super Goalie. Ich glaube, du hast auch geschrieben, dass der Simon Rubetsch der bessere Goalie ist als der Kevin Pasche von Lausanne.
Ja, das ist einfach, der war eine Nummer grösser gewesen. Wir sagen immer mit Kevin Pasch, ja, das ist jung, das ist erst Saison, erst 22, ja natürlich, aber er war einfach zu wenig gut gewesen. Und es ist halt ein bisschen typisch, wenn Lausanne will Schweizer Meister werden, wenn du willst Schweizer Meister werden, dann musst du die letzte Meile gehen, die Investition machen, und dann kannst du nicht mit einem 22-jährigen Goalie meinen, du gewinnst gegen Zürich. Also, da hat John Fuss, der Sportchef, einen gravierenden Denkfehler gemacht, dass er mit dem Junioren-Goalie, also er ist nicht mehr ganz Junior, in den Final gegangen ist und keinen Ausländer geholt hat.
Ich finde, das ist jetzt sehr ungerecht gegenüber dem Kevin Pasch, ehrlich gesagt. Ich finde, das, was vorher dran passiert, vor dem Goalie, ist halt schon sehr entscheidend. Und ZSC ist einfach viel, viel besser organisiert als Lausanne, auch in der Verteidigung und Defensive, also die haben viel weniger zugelassen als Lausanne-Defensive. Auch wenn Lausanne mehr Schüsse hatte, aber die Schüsse die sind irgendwo aus der Peripherie gekommen. Der ZSC ist viel besser in die gefährlichen Zonen gekommen. Also für einen Pasch ist es schwieriger gewesen. Ist einfach so.
Also da muss ich jetzt schon widersprechen. Das ist es natürlich einfach, sobald jemand sagt, vor den Leuten spielen auch eine Rolle, dass sie verlieren. Also, wenn man die Matchen ganz genau anschaut, der Rubetz hat auch im letzten Match so manchmal raushexen. Und der Pasch hat einfach wieder Goal reingelassen, nicht darf reinlassen. Also, ja, es mag ungerecht sein gegenüber dem Goalie, aber die Wahrheit ist zu wenig gut.
Okay, also der Goalie ist zu wenig gut in deiner Meinung noch. Wie war das Team von Lausanne? Schlussendlich ist ja das dann ein 4-1 geworden. Ich habe eigentlich erwartet, dass es ein bisschen knapper wird. Du nicht?
Nein, ja, schon ein bisschen knapper. Aber erstaunlicherweise hat der Coach auch nicht das Maximum rausgeholt. Also Lausanne ist gut strukturiert. Die sind einsatzmässig, intensiv, alles gut. Aber welcher Teufel, dass der Coach geritten hat, dass er mit dem Suomela sein best Offensivspieler hat, er eine Defensivaufgabe geopfert. Also, das muss er dann noch einmal erklären. Das hat sie jeder Chance beraubt. Also, wenn schon, musst du probieren, mit der dritten oder vierten Linie auf dem Algin zu spielen, aber nicht mit dem besten Offensivspieler. Weil Lausanne hat die dritte, vierte Linie gar keinen Offensivspieler gehabt, um eine Entscheidung herzubringen.
Ja, und dort haben wir auch wirklich auch die fehlende Tiefe gemerkt. Oder? Lausanne hat dann doch im entscheidenden Augenblick drei gute Stürme gehabt, die verletzt waren. Raffel unter anderem, der halt wirklich der Top-Defensivstürmer ist. Da hättest du können ansetzen auf die Malgin-Linie. Das haben sie, glaube ich, letzte Saison auch gemacht in dieser knappen Finalserie. der Hügli gefällt, der Fuchsen gefällt, dass sie alles Valable nehmen, wo du kannst springen hinten raus noch und wo defensiv Rollen können spielen. Und das merkst du halt einfach. Der ZSC hat fast keine Verletzungen gehabt. Lausanne hat 3-4 Mal gehabt, die alt sind. Und das mag es nicht verleiden auf diesem Niveau.
Also das stimmt schon. Wenn du mit Gebrüder Bugro und dem Rüegsegger in der vierten Linie musst ein Finale spielen, hast du gar keine Chance. Und da hat sich natürlich noch etwas ausgewirkt. Der ZSC hat dank seinem Farmteam so eine Breite. Die könnten auch Verletzungen aus der dritten, vierten Linie problemlos kompensieren. Lausanne kann das nicht. Aber sie haben in der vierten Linie müssen den Rüegsegger nehmen, der von Schottfonds noch gekommen ist für die Playoff.
Ja, Klöser, du hast geschrieben, kein Meister im 21. Jahrhundert ist je auf so festem Grund gestanden wie ZSC. Ist es genau wegen dem Farmteam von der GCK Lions, der eben halt auch immer wieder Spieler nachliefert?
Ja, das ist so. Vor allem, es ist die Juniorabteilung, wo inzwischen 1000 Buben und Mädchen sind. Und wenn du jetzt schaust, als Beispiel der Riedi, der hat wirklich eine lange Zeit im Farmteam gespielt. Bis er reif war und jetzt hat er eine prägende Rolle gespielt in der ersten Mannschaft. Und wenn du talentierte Spieler hast, die noch nicht ganz so weit sind und du kannst die in deiner Organisation behalten, du musst nicht in der halben Schweiz rumschicken auf Olten und auf Fisp und auf Schottfonds und weiss ich wo, sondern du behaltest die bei dir, schulst sie mit deinem taktischen System, sie überkommen deine DNA, dann hast du einfach eine Basis, die die anderen nicht haben.
Also ich muss das wirklich auch sagen, ich verfolge ja den IHC Alten sehr nahe und sehe die GCK Lions ja regelmässig und ganz viele von diesen Namen, die jetzt da in der ZSC-Mannschaft auftauchen, die habe ich jetzt jahrelang gesehen, einfach auf GCK Lions Niveau und das waren nicht auffällige Spieler dort, oder? Langsam konnten sie sich hintasten an das Profiniveau, ein bisschen im geschützten Rahmen, oder? Bei der GCK Lions stehst du nicht unter Erfolgsdruck, klar wollen sie gewinnen, aber wenn jetzt die in der Playoff-Viertelfinale rausscheiden, dann wird das zur Kenntnis genommen und dann ist man vielleicht ein bisschen traurig, aber that's it, oder? Kein Vergleich jetzt irgendwie zu Olten oder La Chaux-de-Fonds. Und wenn du natürlich in so einem Rahmen dich auf das Profiniveau hintasten, das ist herausragend und das, ich sage, das ist der grosse Trumpf von diesen ZSC Lions.
Und wieso machen das alle anderen National League Clubs nicht? Wieso sind ZSC die einzigen mit so einem Farmteam?
Weil das viel Geld kostet. Das kostet etwa 3 Millionen in der Saison. Und die 3 Millionen werden bekanntermaßen von einem grosszügigen Mäzen in der Organisation von der ZSC Lions zur Verfügung gestellt. Zug hat es gemacht, hat aber das Projekt aufgegeben zugunsten von anderen teuren Projekten, die vielleicht weniger nützlich sind. Und das merkt man halt jetzt einfach, oder? Aber das kannst du wirklich nur leisten, wenn du jemanden im Hintergrund hast, wo das zahlt.
Also Zug hat einfach in einer Wahl von Selbstüberschätzung das Farmteam aufgelöst und das ist nicht so ganz schwer auf die Füße geht und das wird sie noch die nächsten Jahre immer wieder beschäftigen.
Dafür haben sie es auch im
ja, aber also, das Oim, das ist für mich, das ist schon genial, aber das hat irgendwie belastet, dass die Zoger auch, ja, einer ist bösartigerweise gesagt, dass die ganze Oim-Philosophie kommt mir auf den Bau vor, wie Hockey-Scientologie, also, man sieht so an dem Mann, dass, ich bin nicht Arzt, da muss man vorsichtig sein, aber ich habe mir sagen, die vielen Verletzungen, die Zoger hatten, das hat mit dem Grund, dass sie nicht hockeyspezifisch trainiert haben. Darum hat ja Zug auch der Athletik-Coach jetzt gewechselt und wieder einen hockeyspezifischen Athletik-Coach suchen hier.
Ja, jetzt sind wir da plötzlich beim OM gelandet. Das habe ich jetzt nicht erwartet, aber es ist natürlich eine sehr spannende Diskussion. Vielleicht, wenn wir noch kurz bei der ZSC bleiben. Sie sind ja nicht nur die beste Mannschaft der Schweiz, sondern auch die beste von Europa. Sie haben im Februar auch die Champions League gewonnen. Ist jetzt das wirklich schlussendlich so ein bisschen, kann das sein, dass die jetzt so eine Dominanz starten, wo sie einfach jedes Jahr vorne weg sind und die Liga ein bisschen entteilen? Hast du Angst, Klöser, dass es die Spannung, die die Liga sonst eigentlich hat, ein bisschen verloren gehen jetzt durch die ZSC?
Ja, also zumindest hat nie mehr jemand in diesem Jahrhundert so gute Voraussetzungen gehabt, eine Dynastie aufzubauen. Die Basis ist wirklich vorhanden, aber gerade der Liga enteilen, das ist schon nicht. Also Playoff kann immer wieder alles passieren und immerhin, wenn der Wirtschafts- und Medienhauptstadt von Schweiz Hockey ein Thema ist, dank dem lokalen Team, dank der ZSC Lions, profitiert eigentlich Schweizer Hockey langfristig, auch wenn sie halt zeitweise überlegen sind.
Ja, das ein Stück weit droht das Szenario, aber es gibt ja gleich noch so ein bisschen die volatilen Faktoren. Stichwort Verletzungen, oder? Es braucht die Verletzungen von ein, zwei Schlüsselspielern während der Playoffs und dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Ich sage jetzt mal, wenn sie gesund bleiben, dann wird es schon schwierig, die ZSC Lions von der Spitze zu verdrängen.
Wir haben jetzt vorhin gesagt, wie gut das Kader auch war von der ZSC Lions und halt auch der Liga vielleicht oder anderen Konkurrenten, wenn zumindest alle fit sind, auch ein bisschen überlegen. Welchen Anteil hat denn der Trainer Marco Beier überhaupt noch gehabt? Hat man jetzt einfach einen können hinstellen und er wäre trotzdem Meister geworden oder hat er tatsächlich etwas gemacht, dass das Team so gut performt hat?
Es gibt ja Personen in diesem Raum, die sagen, man hätte das Team können mit dem Hosentelefon zum Meistertitel coachen. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert. Aber man darf es wirklich nicht unterschätzen, die ganze Situation, wo da der Marco Beier reingekommen ist. Mark Crawford war ja ein äußerst respektierter, grosser Coach gewesen. Und in so einer Situation in eine Mannschaft reinzukommen, als Typ, der völlig Angst tickt, die Mannschaft zu spüren und dann gleich die Leute so können zu handeln, die Stars wie ein Malgin, wie ein Grant etc. etc. Und die so das Puzzle wieder so zusammenzufügen, dass das funktioniert, das ist also nicht wahnsinnig einfach. Und darum, von mir aus gesehen, grosse Hochachtung von Marco Beier. Er hatte ja noch Assistenten gehabt, der Rob Cookson, der ja schon beim Crawford geschafft hat, sicher einen grossen Anteil. Aber ich finde, er hat schon einen recht tollen Job gemacht.
Ja, also ich kenne den, der das gesagt hat, man könnte ihm Telefon. Das ist vom Talent her so, es ist ein Faktor ins Spiel gekommen, oder wenn du eine Mannschaft hast, wo eigentlich nicht im romantischen Sinne eine Mannschaft ist, sondern eine Interessensgemeinschaft von Jungmillionären mit ausgeprägtem Ego. Und jetzt kommt ein Trainer, der mit seinem Charisma nicht die Kabine füllt, aber etwas anderes macht. Er nimmt sich zurück und wird eigentlich zum Helfer von denen. Tut denen mit Taktik, tut denen mit Hinweisen, mit allen Vorbereitungen helfen, ihr Potenzial entfalten. Und der Marco Beier ist unglaublich gut vernetzt im Hockey, das vergisst man immer wieder. Als Spieler lang, als Assistenztrainer, als er mit Bern Meister war, als Sportchef in Langnau. Und der Marco Beier hat eigentlich fast wie ein Schwamm immer das Wissen aufgesogen. Und er hat auch während der ganzen Playoff hat er Tipps und Informationen bekommen von seinem ganzen Netz. Und das hat ihm geholfen, das Optimum reinzubringen in der Spielvorbereitung und in der Taktik. Darum hat er, wahrscheinlich ist er sogar der einzige richtige Nachfolger gewesen, weil er sich eben so zurückgenommen hat vom Crawford. Wenn einer gekommen wäre, der auch wieder da hat, wie er das Hockey erfunden hat, wäre das auch nicht gut gekommen. Und der Faktor, dass er nach der Champions League können noch anladen und noch mal ganz rauffahren. Das ist eigentlich ein Hockeywunder, oder? 2009 ist der Sean Simpson in der gleichen Situation gescheitert. Also der Anteil von Marco Beier ist sehr, sehr hoch bei diesem Triumph.
Und jetzt ist ja auch seine Vertragssituation ein bisschen spannend. Über das hast du auch geschrieben, Kleusel, oder? Also der Marco Beier hat einen Vertrag bis 2027 und es ist quasi ein Hybridvertrag. Also entweder ist er bei der ZSC oder bei der GCK.
Ja, das haben sie so gemacht. Und zwar haben sie das sofort so gemacht, bevor man überhaupt gewusst hat, wo die Reise hergeht. Durch das haben sie sich Diskussionen und Polemik und all das erspart, was noch ablenkt. Also der Marco Beier hat Arbeitsplatzsicherheit gehabt. Er hat gewusst, wenn ich scheitere, kein Problem, dann bin ich halt bei GC. Wenn ich es schaffe, dann kann ich bei der ZSC Lions bleiben. Also das war ein genialer Schachzug von Sven Leuenberger.
Das ist auch so, oder? Wahrscheinlich.
Absolut. Also das ist eben auch für den Bayer selber ist es natürlich ganz wichtig gewesen, dass du weißt, du kannst in dieser Organisation bleiben, in der einen oder in der anderen Rolle. Ich bin jetzt einfach sehr gespannt, wie es weitergeht, weil für mich gibt es eigentlich gar keine Diskussion. Also er muss Trainer bleiben von der ZSC Lions. Wenn er der Mark Bavarian wäre aus der NHL, dann würde man die Diskussion gar nicht führen, ob er der Headcoach kann bleiben von dem National League Team oder ob er wieder zurück in die Swiss League muss. Irgendwo ist es absurd, dass man über das überhaupt nachdenkt. Also ich hätte anstelle von der ZSC Lions schon längstens Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, so, er bleibt, Punkt.
Ja, also ich gehe jetzt davon aus, dass man das inzwischen auch intern geregelt hat und es wahrscheinlich noch ein bisschen genießt, das nach aussen gar noch nicht zu kommunizieren. Sie müssen es auch nicht kommunizieren, das ist ja alles intern, oder? Darum nehme ich an. Es ist jetzt ein bisschen so, wie jemand, der verlobt ist, aber die Heiratsanzeige noch nicht verschickt hat. Also ich glaube nicht, dass dort noch etwas passiert.
Guter Vergleich. Klöser, du hast vorhin auch eben gesagt, wie der Marco Beier oder was er quasi ausgezeichnet hat, dass er jetzt tatsächlich das geschafft hat, zu diesem Meistertitel coachen. Gleichzeitig war es aber schon auch ein Risiko gewesen, oder? Einen hinzustellen, der noch nicht Trainer war in der höchsten, obersten Liga und gleichzeitig eigentlich mit einem als Meisterfavorit, oder?
Ja, das kann man so anschauen. Auf der anderen Seite, wenn du einen hast, der in deinem System schon ist, das System von Grund auf kennt, das die Liga kennt, das unser Hockey kennt, das die Spieler kennen, hast du viel ein geringeres Risiko eigentlich, wenn du einer von aussen kommst. Und vor allem, wenn natürlich einer von aussen kommt, der dann noch die Profilierung sucht, weil er eine Karrierechance sieht, kann es dann sein, dass er innerhalb von kürzester Zeit mit zu viel Ego dahinter geht und die Spieler gegen sich hat. Also, es ist dann nicht so einfach, mal Gino andere Ghetto hinter dir zu bringen. Also, das sind hochprofessionelle Hockeyspieler, aber du musst denen auch mit dem entsprechenden Respekt begegnen und du musst die quasi zu den Spielertrainern machen von dir. Und das fällt sicher Marco Beier mit einem kleinen Ego leichter, wieder, wenn du da einen von aussen kommst und meint, er wüsste alles.
Ich glaube, das war wirklich der grösste Knackpunkt gewesen, eigentlich in diesem Wechsel. Wie gehen die Stars um mit dem Personalwechsel, also mit ihrem Chefwechsel? Ich habe vor den Playoffs noch ein Interview geführt mit Dennis Malgin und habe dort ein bisschen rausgespürt, oder, dass das für die Mannschaft, glaube ich, ein recht schwieriger Prozess war, um den Wechsel durchzubringen. Oder? Also, weil das sind wirklich grundlegend verschiedene Persönlichkeiten, die in diesem Chefposten waren. Und ich glaube, auch die Spieler haben sich ein Stück weit müssen auch neu erfinden, oder? In dieser Konstellation, oder? Eben vielleicht selber noch mehr Verantwortung übernehmen, eben ein bisschen Rollenwechsel vollziehen, selber eben noch mehr mitdenken, auch vielleicht im Cheftrainer noch ein bisschen mithelfen. Und ich glaube, das hat dieser Mannschaft letztlich echt sehr gut getan. Am Anfang war es holprig, das muss man sagen, oder? Die ersten paar Matches, da ist es nicht so wahnsinnig gut gelaufen, aber nach dieser Adaptionszeit ist das schon dann erstaunlich gut gegangen.
Oder du hast schon gesehen, der Marco Beier hat zwar seinen besten Spieler stark forciert, also Malgin, André Ghetto. Er hat eigentlich seine dritte, vierte Linie nicht sehr viel Eiszeit gegeben, aber er hat es so geschickt gemacht, dass eben die von der dritten, vierten Linie jederzeit auf der Zehenspitze gestanden sind. Und wenn sie gekommen sind, gerade ihre Rolle gespielt haben und auch wichtige Goal gemacht haben. Also, wenn jetzt eben, der Marcel hat es schon gesagt, wenn er jetzt ein Schwede wäre oder ein Kanadier, dann würden wir jetzt von einem Wundertrainer reden und sagen, ob er recht von der NHL abgeworben wird oder Nationaltrainer wird in Finnland. Also, er hat halt einfach in seinem Auftreten als Schweizer neigt man ein bisschen dazu, das geringer zu schätzen.
Also wir gehen wahrscheinlich alle da jetzt davon aus, dass er auch nächste Saison ZSC-Trainer wird sein. Und dann fragen wir uns natürlich, wer ist denn der Konkurrent? Du hast auch schon ein bisschen, eine Geschichte darüber gemacht, eben, dass ZSC könnte dominieren und dann so ein bisschen aufgelistet, was die verschiedenen Probleme sind. Kann man natürlich auch zum Teil dann ein bisschen an der aktuellen Saison auch ablesen. Vorhin haben wir schon beide schon ein bisschen über die EVZ geredet. Ich glaube, das können wir gerne machen, auch jetzt. Die haben 0-4 verloren im Playoff-Viertelfinale gegen Davos. Also eine extrem grosse Enttäuschung. Was läuft denn alles schief?
Ja gut, sie zogen einfach. Es ist schwierig, Meister zu werden. Aber es ist noch viel schwieriger, wenn man mal Meister ist und vielleicht noch zweimal hintereinander den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren. Und Zug ist einfach wirklich so, sie sind abgehoben, dass sie das Farmteam aufgegeben haben. Also nicht erst nach den zwei Titeln, aber dass sie das Farmteam aufgegeben haben mit dem Oim, das hat einfach dazu geführt, dass sie gemeint haben, sie wissen wirklich alles besser und haben fatalerweise gemeint, sie müssen nicht mehr viel Geld ausgeben, haben die Ausländerpositionen billig besetzt, was der Trainer, der Dantanies, aufgebracht hat. Also, das hat recht krachend intern, der Sparkurs. und nach vorne geschaut, wenn es nicht gelingt, alle sechs Ausländerpositionen, und zwar alle, gut bis sehr gut zu besetzen, dann ist der Michael Liniger schon in der ersten Nazi-Pause nicht mehr Trainer.
Ja, das ist der Punkt, oder? Du wirst ZSC 1 nur können konkurrieren, wenn du auf der Ausländerposition absolut top besetzt bist, weil auf dem Schweizer Markt, der gibt eigentlich nichts her. Also da kannst du dich nicht mehr markant stärken, zumindest nicht kurzfristig. Das ist ausgeschlossen, darum geht der Mannschaft wie Zug. Hat natürlich, punkto Schweizer, haben sie viel Substanz. Aber du musst halt wirklich die ergänzen können mit Top-Ausländern. Und ja, da hat der Sportchef, der Reto Klei, also eine grosse Baustelle, die er bewältigen muss, wenn er sich bewältigen kann. Es haben ja fast alle, glaube ich, weiterlaufende Verträge.
Also du kannst es noch einfacher auf den Punkt bringen. Sechs Ausländer, das ist rund ein Drittel von deinen Feldspielern. Und wenn einfach die nicht top, top, top sind, dann kannst du nicht gegen Zürich antreten. Und Zug hat einfach nicht gute Ausländer gehabt, ich kann es einfach so sagen. Und wenn du nach vorne willst, dann müssen die top sein. Und was wir auch noch nicht wissen, ob der Leonardo Cennoni immer noch der Leonardo Cennoni ist nächste Saison. Das wissen wir jetzt nicht, das werden wir sehen. Aber dann haben sie dort auch noch das Problem, wenn das nicht so sein soll.
Also wir wissen, beim EVZ ist einiges ein bisschen im Argen. Wie sieht es zum Beispiel bei einem anderen grossen Club aus, der ja eigentlich auch immer die Ambition haben könnte, Meistertitel holen, SC Bern?
Die haben das Problem. Der Martin Plüss, der jetzt Obersportchef ist, sieht eigentlich die Problematik schon, aber es fehlt immer noch am Willen, das, was man sieht, zu glauben. Also sie haben sich auf Gedeih und Verderb beim Jussi Tappola ausgeliefert, der halt einfach das Schablonenhockey spielt. Und sie haben mit dem Reidenborn, der schwächste ausländische Goalie, der je über eine längere Zeit in der Schweiz war, sie sehen das und glauben es gleich nicht. Also, wenn der SCB sein Goalie-Problem nicht löst, wird das nichts. Dann werden sie sich quasi gut sein und den Playoff in den Viertelsfinale rausgehen.
Ja, und das ist für mich das Erstaunlichste, oder? Die Gläubigkeit gegenüber dem Goalie, den sie dort geholt hat, dem Reideborn. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Er ist ein guter Goalie, aber er ist nicht ein überdurchschnittlich guter Goalie. Wunder einfach müsste sein auf dieser Position. Aber ich denke an Simon Rubetz, ich denke an Harry Setter, Ibi Biel. Das sind wirklich Leute, wo sich es lohnt, dass man eine Ausländerlizenz ausgibt für einen Goalie. Aber der muss wirklich top sein. Und dass man mit dem Reiterbahn jetzt nochmal verlängert hat und Philipp Wüterich auf Ambri abgibt. Also, das erschließt sich mir wirklich nicht.
Also, du kannst es auf den Punkt bringen. Der SCB hat in den absolut entscheidenden Match gegen Freiburg der Reidenborn auf der Tribüne hochgetan, hat mit dem Wüter gespielt, wo sie schon gewusst haben, dass er weggeht. Also, das ist, also das Goalie-Desaster in Bern, das wird Folgen nach sich ziehen, wenn sie es im Sommer nicht korrigieren. Und sie hätten das Geld, um das zu korrigieren. Aber es ist halt manchmal schwierig zu sagen, ja, da haben wir uns getäuscht, jetzt müssen wir es ändern. Das sind halt die Eitelkeiten, die auch immer eine Rolle spielen.
Fehler zugeben ist sicher immer schwierig. Ich glaube, weniger Fehler zugeben müssen die Verantwortlichen bei Gotteron. Ich glaube, da kann man einigermaßen zufrieden sein. Ist die Möglichkeit da, dass man sich nochmal steigern kann und sogar eben um den Titel spielen
kann? Ja, die Chance ist immer da, aber da brauchen sie viel Glück. Das sind ein bisschen Hockey-Romantiker. Und hochinteressant ist dort, sie bekommen mit Roger Rönnberg einen neuen Coach. Und dem eilt der Ruf voraus, dass keiner in Europa derart intensiv trainiert wie er. Jetzt ist Gotteron so ein bisschen, Gotteron, wie es singt und lacht. Und jetzt kommt der Schwede, der mit dem eisigen Besen das Training fährt. Und der Schwede hat hinten dran noch einen Trainer, der diese Saison eigentlich, also Assistenztrainer, der diese Saison gezeigt hat, dass er dann schon wüsste, wie der Spengler Cup gewonnen hat, Bern rausgekippt hat. Also dort ist eine hochinteressante Ausgangslage. Und wenn so interne Spannungen sind, die können positiv sich entladen, nach vorne. Das hoffen die Romantiker. Aber sie können sich auch zerstörerisch entladen, das befürchten die Realisten.
Was denkst du?
Ja, ich finde es, die Ausgangslage ist hochinteressant mit dem Duo Römberg-Leuenberger. Freiburg hat sich gut verstärkt auf dem Transfermarkt. Andrea Klausen kommt zum Beispiel in die Verteidigung, Nationalverteidiger, was super ist. Also die Mannschaft wird auf dem Papier noch mal besser. Es steht und fällt wirklich damit, wie die Mannschaft kann umgehen mit dem neuen Trainergespann. Und eben, ich habe schon das Gefühl, Rito Berra ist immer noch das Thema als Goalie, wird nicht jünger, oder? Ist jetzt sehr gut in den Playoffs, aber eben, ist glaube auch schon 37, 38, wenn es mir recht ist.
Gleich alt wie der Genoni,
genau, ja. Und eben, auch dort ist ein Fragezeichen, oder? Und Freiburg wird sehr interessant, auch dort Ausländerpositionen sind gut besetzt. Das kann durchaus ein gefährlicher Konkurrent werden, wenn die Mannschaft gesund bleibt.
Dann ist natürlich immer noch der HC Davos, wo man auch immer ins Rennen kann rühren kann. Es wären sicher auch solche, die sich erhoffen würden, wenn es jetzt nächstes Jahr wieder so wäre, dass ZSC so gut wäre, dann vielleicht im Playoff-Finale könnte stehen gegen ZSC.
HCD ist interessant, weil er eben genau auf den Ausländerpositionen exzellent besetzt ist. Also die, und es war lustigerweise auch die Mannschaft, die der ZSC in den Playoffs am meisten können fordern konnte. Obwohl bei Davos entscheidende Spieler gefehlt haben. Das zeigt eigentlich so ein bisschen, oder unterstützt die These vom Klausel mit den 6 sehr guten Ausländern, die man muss haben. Das Problem von Davos ist mehr, dass auf Stufe Schweizer Spieler wahrscheinlich einfach wieder Teufel wird fehlen. Eben der André Sambühl tritt zurück, der Marc Wieser tritt zurück. Wirklich ersetzt hat man die noch nie. Und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, wie man sie noch ersetzt auf dem Transfermarkt.
Ja, und du hast in Davos einfach noch etwas, das ich nicht beantworten kann. Der Sandro Eschenmann ist sehr ein guter Goalie, aber ist er auch ein Meister und ein Finalgoalie? Das wissen wir noch nicht. Das hat er bis jetzt noch nicht beweisen.
Ja, und der andere Sambühl, den du ansprichst, ist natürlich ein grosser Verlust für Schweizer Eishockey, oder? Wo jetzt, ich glaube, mit 41, oder? Jetzt dann langsam seine Schlittschuhe an den Angel hängt.
42 wird er im September, ja.
Also, das ist natürlich, da ist jetzt auch viel Romantik und Nostalgie dabei. Natürlich ist der andere Sambühl eine ganz grosse Figur von unserem Hockey. Da müssen wir gar nicht darüber diskutieren und auch seine Verdienste aus. Aber wenn wir jetzt zurückliegen und das ganz nüchtern anschauen, sein spielerischer Impact in Davos, den können sie ersetzen. Sein Charisma, all das, was er hatte, das geht Davos innerhalb der Organisation nicht verloren. Also der André Sambühl bleibt beim HC Davos, er wird immer noch präsent sein. Also wenn man so ein bisschen von einem anderen Ambühl-Geist wäre, der bleibt. Darum ist es ist sehr schade, dass er nicht mehr spielt. Aber das wird für Davos rein auf dem Eis kein existenzielles Problem sein.
Ja, und dann können wir sicher noch über Lausanne reden. Und dann können wir gerade... was war das?
Weiß nicht.
Dann können wir noch mal über... irgendwie jetzt drei Töne, ist ja gleich. Dann können wir doch nochmal über Lausanne reden, den Finalgegner. Und damit können wir den Kreis schließen wieder zu diesem Final. Was macht Lausanne grundsätzlich gut, aber wo hapert es dann eben doch noch?
Ja, Lausanne, wie der Conny Hughes hat eigentlich zurückgekommen. Das Goalie-Problem ist dann gelöst. Sie haben eher ein Problem auf der Verteidigerposition, wo sie den Fricke nach Davos und den Glauser nach Gotteron verlieren. Sie haben einen guten Coach, sie haben das Publikum, sie haben Begeisterung. Aber, ich habe das schon am Anfang gesagt, wie man Meister wird, wie man die letzte Meile noch geht, das wissen sie immer noch nicht. Darum wird Lausanne wahrscheinlich in der Qualifikation gut sein, erst oder zweit, dritt. Aber ob der John Fuss die so herbringt und die Investitionen macht, dass der auch reicht im Titelkampf, da habe ich meine Zweifel.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Meisterfenster schließt sich ein bisschen jetzt schon in Lausanne, eben auch mit diesen Abgängen in der Verteidigung. Das kann ich sie im Prinzip nicht ersetzen. Es geht nicht. Conny Hughes ist ein Upgrade. Vorher verlieren sie noch den Tim Boson. Der wird ersetzt durch Yannick Zehnder. Das sind alles so austauschbare Teile. Aber wirklich einen Substanzgewinn sehe ich nicht. Vielleicht in den Ausländerpositionen können sie noch etwas machen. Aber ich habe das Gefühl, es ist schon ein bisschen um eine Ecke bei Lausanne.
Und jetzt zum Abschluss von dieser Podcast-Folge können wir ja wirklich einfach mal in die Zukunft schauen. Wir sind sicher der allererste Podcast überhaupt, der jetzt schon sagt, komm, tippen wir doch den Meister 2026. Sind Sie der ZSC, Klausu?
Ja gut, wenn jetzt jemand uns zugelassen hat und jetzt sage ich, Servet wird Meister, dann sagen sie, ja, das ist wieder typisch die Windfall, oder? Da bleibt uns ja gar nichts anderes, als zu sagen, der ZSC wird wieder Meister.
Ja, bei dir habe ich jetzt natürlich erwartet, dass du sagst Tigers. SCL Tigers.
Ja, da müssen wir froh sein, wenn die überhaupt in die Pre-Playoff kommen.
Was denkst du, Marcel?
Ja, eben, ZSC wird nur nicht dann nicht Meister, wenn sie verletzte Schlüsselspieler haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine Mannschaft wie Davos könnte in die Bresche springen, wenn die Sterne am Himmel so aufgeregt sind, dass alles passt. Aber da muss schon sehr, sehr viel passen.
Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Marcel, merci Klausu. Schön, dass ihr da seid.
Gerne, danke.
Herzlichen Dank fürs Zulassen dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt. Und das könnt ihr machen, indem ihr möglichst viele Sterne gebt in der Podcast-App von eurer Wahl. Vielleicht dort dann auch einen Kommentar hinterlässt oder uns ein E-Mail schreibt. Das könnt ihr machen an podcast.chmedia.ch. Damit sind wir jetzt am Ende. Die nächste Folge von diesem Format vom Tribünengeflüster gibt es dann nächste Montag wieder. Wenn ihr aber doch noch etwas auf Touren wollt, dann empfehle ich euch unbedingt chmedia.ch/podcasts. Dort findet ihr nämlich ganz viel weitere Podcast von CH Media. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.